3 Punkte aus 4 Spielen. Borussia Mönchengladbach legt wieder einen Fehlstart hin in der Fußball-Bundesliga. Das 0:2 in Frankfurt sorgt jetzt für ganz viel Druck vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Wir sprechen über die Lage bei Borussia nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Unser Blick auf die Personalie Stefan Stegemann, dazu natürlich dann eben der Blick auf den Saisonstart jetzt im Pfostenbruch.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und willkommen zum Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Lasst gerne 5 Sterne da bei Apple, bei Spotify. Freut uns sehr auf jeden Fall. Was uns weniger freut, ist natürlich der Saisonstart und die Niederlage. Gestern Abend bei Eintracht Frankfurt 0:2 verliert Borussia. Und damit ist der Druck jetzt richtig groß. Ich bin Kevin und über all diese Themen spreche ich heute mit Lisa Tellers. Hi.
Hallöchen, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, Lisa, Frankfurt gegen Gladbach ist ja durchaus auch ein besonderes Spiel für dich. Du beschäftigst dich ja mittlerweile auch berufsbedingt ziemlich intensiv, auch nicht nur mit Borussia, sondern auch mit der Eintracht.
Ja, persönliches Derby tatsächlich gestern für mich gewesen. Mittlerweile bin ich ja tatsächlich in Hessen gelandet und bin deswegen auch mit der Eintracht im Austausch beziehungsweise berichte halt über Eintracht Frankfurt. Deswegen, ja, würde ich sagen, kenne ich mich da auch ganz gut aus. Und dann hat man natürlich auf der anderen Seite den Herzensverein, der dann gegen Eintracht Frankfurt spielt. Er war auf jeden Fall spannend gestern, das zu beobachten, wobei ich in dem Fall das Ergebnis genauso auch getippt habe und mir eigentlich relativ sicher war, dass Eintracht Frankfurt das gewinnt. Aufgrund der letzten Wochen, die natürlich auch die Eintracht gespielt hat, aber eben auch ja so mein Gefühl, was ich bei Borussia Mönchengladbach im Moment habe.
Ganz generell, bevor wir jetzt auch in die Spielanalyse reingehen, wenn du sagst, hier, du bist jetzt auch sehr nah an der Eintracht dran, kann man schon sagen, dass Eintracht die Borussia jetzt in den vergangenen Jahren nicht auch nur dadurch, dass Borussia irgendwie während Corona Pech hatte und so, sondern dass man sie einfach auch durch das Erwirtschaften von Transfer plus en masse deutlich abgehängt hat, oder? Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, absolut. Ich glaube, da können wir später auch nochmal drüber sprechen, weil das schon interessant ist zu sehen, wie die Eintracht sich gewandelt hat. Man muss einfach sagen, natürlich alleine, man hat auf der einen Seite das Familienunternehmen Gladbach und auf der anderen Seite hat man eine AG. Und man sieht einfach, wie professionell Eintracht Frankfurt arbeitet, wie visionär sie sind. Das erinnert mich sehr an die Zeit mit Max Eberl, weil sie mit Krösche und Hellmann zwei ja im Verein haben, die wirklich Visionäre sind und die Eintracht Frankfurt da wirklich gerade komplett umkrempeln und neu aufstellen. Und deswegen sehe ich schon, dass sie Gladbach abgehängt haben, wirtschaftlich auf jeden Fall. Aber auch so, was die Idee betrifft, wie ein Fußballverein aufgestellt sein muss oder aufgestellt sein sollte in dieser Zeit, in der wir eben leben, wo eben ein Fußballverein mehr ein Wirtschaftsverein ist als eben ein ganz normaler eingetragener Verein, ja.
Ja, wir werden zwangsläufig natürlich über diese Themen gleich noch sprechen, aber lass uns jetzt erst den Fokus legen auf die Partie. Zur Aufstellung, es gab ja 4 Wechsel im Vergleich zum Stuttgart-Spiel, 2 davon waren verletzungsbedingt. Jonas Omlin hat sich mal wieder verletzt leider, deswegen Moritz Nikolas im Kasten und auch für Franck Honorat hat es nicht gereicht, aber da ist jetzt wohl nichts Schwerwiegenderes, also der dürfte dann ab der nächsten Woche wieder eine Option sein. Für ihn kam Nathan Gumu ins Spiel, durchaus auch eine Überraschung nach dessen vermaledeiten Einsatzes gegen Stuttgart. Ansonsten Robin Hack für Alassane Player und Rocco Reitz für Philipp Sander. Das also die Aufstellung natürlich, an der Formation wurde nichts geändert. Das hatte man ja auch von vornherein gesagt, dass man jetzt irgendwie bei der Viererkette bleibt. Halte ich auch am Ende für schlüssig. Aber insgesamt so dein Blick auf die Aufstellung, durchaus schon überraschend, dass es dann so viele Wechsel gab, oder?
Ja, es hat mich auch gewundert. Also Ngumu hat mich am meisten eigentlich überrascht, nachdem man ja wirklich sagen muss, dass sein Spiel gegen Stuttgart alles andere als toll war. Und dass er dann nochmal das Vertrauen bekommt, spricht natürlich auf der einen Seite für Sione, der jetzt dann auch so Spieler nicht hängen lässt und denen auch nochmal eine Chance gibt. Man hat auch durchaus gesehen, das, was seine Stärken sind, das reduziert sich oftmals leider nur auf seine Geschwindigkeit, die hat er auch gut eingesetzt. In einem Duell dann auch gegen Arthur Theat, da hat er schon echt deutliche Vorteile. Aber es hat mich durchaus überrascht. Was mich wirklich gefreut hat, ist, dass Hack wieder zurück ist. Der ist ja irgendwie so ein bisschen untergegangen, dadurch, dass Kleinitz und Stöger irgendwie so performt haben. Aber dass Robin Hack jetzt wieder zurück ist, das freut mich wirklich. Und ich glaube, der braucht auch leider noch ein bisschen, aber könnte eine coole Kombination vorne sein.
Und diese Personalie Rocco Reitz und Philipp Sander oder generell diese Position dort, das war ja von vornherein jetzt auch abzusehen nach der Vorbereitung, dass die beiden da so ein Jobsharing betreiben würden. Ich muss sagen, mir gefallen beide und ich fand gerade Rocco Reitz hat auch echt gestern seine Startelf-Nominierung gerechtfertigt.
Ja, und war sogar einmal kurz Kapitän. Also das natürlich auch krass. Auch da Glückwunsch. Also ich glaube, dass es für Rocco echt eine große Ehre ist und er hat schon halt einfach diese Aggressivität, diese Galligkeit, die mir bei Rocco Reitz einfach sehr gut gefällt. Die hat er auch gestern wirklich sehr gut ausgespielt und kann natürlich dann dadurch auch andere, sag ich mal, mitreißen und vorangehen. Und mir gefällt auch der Sander ganz gut. Ich glaube, der braucht schon auch noch ein bisschen, eher so auf diesem Bundesliga-Niveau ist. Also, dass er da wirklich auch diese Schnelligkeit auch oft im Kopf hat. Aber ansonsten gefallen mir beide gut, aber ich mag Rocco Reitz einfach, weil er für mich so dieses, ja, einfach diese Mentalität hat und das feiere ich bei ihm halt einfach.
Definitiv, also die ist gegeben und er war ja auch nah dran am 1:1, aber dazu später mehr. Sprechen wir erstmal über den Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Borussia jetzt nicht so gut reingekommen, es gab schon deutlich schlechtere Anfangsphasen unter Gerardo Seoane in den mehr als einem Jahr, aber Frankfurt hatte schon von Anfang an eine Dominanz ausgestrahlt und man hat von Anfang an gesehen, dass Frankfurt jetzt hier mit mehr Selbstvertrauen auch kommt und eben auch schon in der Frühphase der Saison durchaus irgendwie da die Mechanismen alle stimmten. Also Eintracht Frankfurt jetzt in diesem zweiten Jahr nach dem wirklich großen Umbruch wirkt sehr gefestigt und hat Borussia da zeitweise auch richtig eingeschnürt. Also wir kamen nicht so richtig weit raus, aber wir hatten zumindest irgendwie so eine Grundstabilität, war so mein Eindruck in den ersten 20 Minuten, ohne dass wir überhaupt nennenswerte Aktionen nach vorne hatten. Dann kamen die so ein bisschen, also wir hatten dann mal auch ein paar Bälle, die wir dann zu einem Konter haben werden lassen und auch über die Schnelligkeit von Ngumu ging dann bisschen was. Aber ausgerechnet in der Phase, wo wir so ein bisschen besser wurden, fiel dann das 0:1.
Das ist halt auch genau die Krux bei Borussia Mönchengladbach. Wenn du dich natürlich ein bisschen aufs Verteidigen konzentrierst, dann hast du oft weniger Entlastungsangriffe oder dann leidet darunter vielleicht auch ein bisschen die Offensive. Und wenn du dann offensiv spielst, dann bist du halt hinten einfach nicht geordnet. Und das ist einfach das große Problem. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber die Defensive bei Borussia Mönchengladbach ist halt einfach die Schwachstelle. Und wenn du dann so ein bisschen mehr Risiko gehst und ein bisschen mehr auch in die Offensive investierst, dann leidet automatisch die Defensive hinten darunter. Und genau das war dann natürlich auch der Fall. Wenn du dann ein bisschen mehr auch fürs Spiel tust, dann kriegt Eintracht Frankfurt diese eine Chance und zack, liegst du in Rückstand. Also da fehlt mir auch wieder ein bisschen die Balance in diesem Jahr. Das sieht alles toll aus, offensiv. Also jetzt gegen Frankfurt fand ich es ein bisschen behäbig und da hat mir auch oft dann ein bisschen die Bewegung und das Tempo gefehlt. Aber wir müssen nicht drüber sprechen. Offensiv war auch in der letzten Saison nicht das Problem von Borussia Mönchengladbach. Die Defensive ist es. Und also ich weiß nicht, da sehe ich gerade irgendwie nicht wirkliche Entwicklungsschritte.
Sagen wir so, also eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die in den vergangenen Jahren eben in der unteren Tabellenhälfte war, spielt hier gegen Eintracht Frankfurt, ein Top-6-Team, ne? Und dass wir da auch ein bisschen Glück haben müssen, ist klar. Aber dass wir dann aus einer Situation heraus, wo wir den Ball haben, im Prinzip das 0:1 einleiten, das hat mich unglaublich gestört, weil das wirklich ein schlampiger Fehler ist von Ko Itakura, der überhaupt erstmal dazu führt, dass es wieder einen Gegenangriff geben kann, dann nimmt Frankfurt so ein bisschen zumindest das Tempo raus, weil wir halbwegs passabel stehen, weil Elvedi bei Gegenspieler Etikete ist und so, ne? Aber ja, der Zugriff ist dann in letzter Instanz überhaupt nicht da und leider dann auch dieses Kopfballduell von Luka Netz müsste es, glaube ich, gewesen sein, was er da verliert gegen Ansgar Knauf. Das ist jetzt auch kein Riese, der dann da die Vorlage macht für Larsson. Ja, also da fehlte dann in jeder Situation ein bisschen der Zugriff, aber das Ganze wird natürlich massiv eingeleitet durch diesen Fehler im Aufbau. Und sowas ist dann natürlich doof, weil es passiert irgendwie dann doch wieder zu häufig.
Natürlich, auf diesem Niveau werden dann auch die Fehler, bei Gladbach hat man das Gefühl, zu oft bestraft. Es hat auch Seoane so im Nachgang gesagt, dass er das Gefühl hat, dass jeder kleine Fehler bei Gladbach im Moment wirklich hart bestraft wird. Aber das sind halt unnötige Fehler, also gerade so, wie du sagst, im Aufbau. Vor allen Dingen, weil du dann gerade Richtung Tor gehst, ja, und alle orientieren sich auch Richtung Tor, weil du dabei bist, einen Angriff zu starten. Dann wieder die Restverteidigung am Start zu haben oder eben auch wieder diesen die Rückwärtsbewegung zu haben, das ist dann halt eben auch schwer, ja. Also das geht dann eben auch schnell, gerade bei Eintracht Frankfurt, die da wirklich unglaubliches Tempo haben und Qualität. Aber also das sind halt einfach Fehler. Julian Weigel, ich meine, er spielt jetzt halt auch schon ein paar Jahre Bundesliga und da diesen Stockfehler kann ich mir manchmal dann auch nicht erklären, warum das dann oft diese individuellen kleinen Fehler sind, die man vermeiden kann. Ja? Dass man mal hinten mal vielleicht nicht gut steht und so, alles gut. Aber das sind Sachen, die gerade in dem Spiel ärgert das natürlich, weil deutlich mehr auch drin gewesen wäre.
Wir halten also fest, Frankfurt klar besser in der ersten Halbzeit und demzufolge auch verdient in Führung gegen unsere Borussia, die dann allerdings deutlich erstarkt aus der Halbzeitpause kam. Wie hat dir die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gefallen? So ab der 55. muss man ja auch sagen, hatten wir fast dann so richtig Druck erzeugen können. Also das war dann wieder richtig stark. Aber so insgesamt, wie hat dir Borussia nach dem Halbzeit-Tee gefallen?
Deutlich besser. Auch der Schwung war ein bisschen mehr da, also es war auch mehr Überzeugung da. Am Anfang hatte ich so ein bisschen in der ersten Halbzeit vielleicht auch das Gefühl, dass man ein bisschen zu viel Respekt auch vor Eintracht Frankfurt hatte. Das war mir noch so ein bisschen, ja, das war mir nicht mutig genug. Und gerade so im zweiten Durchgang hatte ich das Gefühl, dass mehr Mut auch da war, dass die Entschlossenheit auch da war. Trotzdem war es dann auch wieder sehr wellenartig. Also die ersten 15, 20 Minuten waren gut hinten raus. War es mir dann einfach wieder zu, so schleppend. Also da wo hatten wir viel Ballbesitz, aber es ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Also da fehlte mir dann wirklich auch so ein bisschen wieder das Tempo, die Dynamik, vielleicht dann da auch die letzte Entschlossenheit. Aber es ist wie in den anderen Spielen auch. Gladbach ist kann gut mithalten, macht auch ein gutes Spiel. Aber es fehlt am Ende dann halt eine Kleinigkeit. Ne? Ich glaube, das bleibt auch so hängen. In der letzten Saison hatte man oft gegen die Top 6 gar keine Schnitte. Jetzt kann man mithalten und mitspielen, aber es fehlt dann doch irgendwie so ein kleines bisschen was.
Ja, wir haben ja die Top 6 jetzt schon zur Hälfte gespielt, also die Top 6 der Vorsaison. Und hier war es jetzt so, dass wir Frankfurt wirklich teils eingeschnürt haben. Das ist uns jetzt gegen Leverkusen und Stuttgart so nicht gelungen. Also, dass wir wirklich die Kontrolle richtig hatten im Aufbau. Aber es gab zu wenige Chancen. Also wir haben relativ selten Tim Kleindienst in Szene oder gefährlich in Szene setzen können. Es gab letztlich nur zwei richtig gute Chancen. Einmal, das war ja dann eine Parade von Kawas Santos gegen Nathan Gumu, wo er diesen Aufsetzer da halbwegs gefährlich aufs Tor brachte. Und dann vor allen Dingen Rocco Reitz und sein Pfostenschuss, genau. Also das Ding habe ich schon drin gesehen, weil den hat er perfekt getroffen. Und genau so eine Szene muss dann eben dann auch mal vom Innenpfosten ins Tor gehen. Dann habe ich schon das Gefühl, dass wir dann auch gute Chancen haben, hier ein 1-1 mitzunehmen, weil Frankfurt wirkte jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so spritzig.
Ja, sie haben so ein bisschen drum gebettelt, ne? Sie haben sich auch sehr zurückgezogen, die Frankfurter. Und ich glaube, viele im Stadion hatten auch das Gefühl, der Ausgleich liegt in der Luft. Da sind wir, glaube ich, nicht alleine mit dieser Einschätzung. Da hätte das Spiel durchaus auch nochmal kippen können. Das sind dann vielleicht so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob man es nur mit einem Momentum oder irgendwie mit Glück dann zusammenfassen kann. Natürlich, wenn der Treffer von Rocco Reitz reingeht, dann sieht das Spiel auch wieder ein bisschen anders aus. Da hattest du wirklich eine gute Phase aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. Zum Ende hin raus hat es mich ein bisschen gewundert, dass man da nicht nochmal irgendwie so diese eine Chance hatte, die wirklich gefährlich war.
Ja, im Gegenteil. Also nach dem Pfostenschuss gab es ja dann 3-4 Minuten später diesen Dreifachwechsel, wo dann Julian Weigel rausgeht und Philipp Sander reinkommt. Ich denke auch, dass es daran lag, vielleicht ein bisschen, dass Weigel auch immer so ein bisschen an der Gelb-Roten gesurft ist, schon mit seiner frühen gelben Karte da natürlich auch ein bisschen gebremster Art und Weise spielen musste. Dann kam auch Schwanscherer für Ngumu und Player für Hack. Aber das hatte gar keinen positiven Effekt mehr. Also im Gegenteil, Frankfurt hatte sofort wieder irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle, weil unser Offensivspiel komplett in die Binsen gegangen ist. Also muss man dann vielleicht auch Nathan Gumu zugute halten. Mit ihm ging da mehr in der Phase und danach irgendwie gar nichts mehr. Also da fehlte mir auch so ein bisschen die Idee. Player, Schwanscherer spielten ja dann beide nominell so auf den Außenpositionen, sollten dann natürlich nach innen gehen. Aber bei beiden muss man ja konstatieren, ist das nicht die Idealposition.
Nee, absolut nicht. Aber ich halte auch nicht so viel davon, so vier auf einen Schlag auszuwechseln. Also ich finde, das bringt mehr Unruhe rein anstatt Struktur. Also die müssen sich dann ja auch erstmal wieder einfinden. Die kommen dann neu rein in so ein Spiel. Dann ist natürlich vorne auch eigentlich der Sturm, die Offensive neu aufgestellt. Weiß ich nicht, gut gedacht, einen neuen Impuls zu setzen, aber vier oder in dem Fall dann auch drei Wechsel ist manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen too much, dass dann auch so ein bisschen diese Struktur flöten geht und so dieser Schwung dann auch ein bisschen rausgenommen wird. Cvancara, also ich weiß nicht, ich habe nicht immer alle Spiele genau gesehen, aber ich erinnere mich jetzt nicht an irgendeine gute Szene von ihm in den letzten Duellen. Also da ist auch noch Luft nach oben.
Ja, nach seiner Verletzung damals, was war es, nachdem er da gegen Wolfsburg getroffen hatte in einem Heimspiel, das war dann vor gut, ja, weiß ich nicht, 10, 11 Monaten. Danach, nach dieser Verletzung, kam irgendwie nicht mehr viel von ihm und er hat natürlich auch einen großen Rucksack mit den 10,5 Millionen, die ich auch immer noch nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Frankfurt hatte dann schon eine Kontersituation, die haben sie ein bisschen schlampig zu Ende gespielt und dann haben sie es besser gemacht in der 80. Minute. Marmoush, der unsere Abwehr da richtig naht und dann zum 2:0 einschießt. Also auch in der Szene sahen wir wieder nicht gut aus und da wünsche ich mir dann mehr von dieser kleindienstischen Arschloch-Mentalität, die er ja im Sommer angeführt hatte. Und im Prinzip, Jonas hat es glaube ich so oder so ähnlich letzte Woche auch schon gesagt, uns fehlt so ein Stöger Kleindienst dann auch in der Abwehr. Ja. Also das merkt man in solchen Situationen.
Das ist zu lieb. Ja.
Nicht eklig genug in so einer Situation.
Ja, absolut. Da stimme ich dir total zu. Das ist einfach ja so ein bisschen wie so ein Begleitservice. Bis in den 16er begleiten wir euch und ab dem 16er macht ihr mal so. Das ist dann, da wird sich auch zu sehr immer auf den anderen verlassen und das ist mir dann auch einfach nicht entschlossen genug, das ist mir nicht aggressiv genug, auch das spricht Sioane an. Ja, da muss einfach, du musst da einfach näher auch am Gegenspieler sein. Also die Abstände sind auch viel zu groß. Du kommst ja gar nicht in diese Zweikämpfe rein, weil du gar nicht nah genug am Gegenspieler stehst. Itakura sah wirklich zweimal jetzt blöd aus. Also beim ersten Tor weiß ich nicht, wen er da deckt und oder wen er da irgendwie versucht im Blick zu haben. Und beim zweiten sieht er auch nicht gut aus. Aber da fehlt dann auch einfach, dass man da irgendwie überhaupt in den Zweikampf reingehen kann, weil die Abstände einfach zu groß sind. Das ist irgendwie echt nicht gut.
Ich meine, die jungen Leute, die sprechen ja häufig von Aura mittlerweile und ich finde, es gibt keine Viererkette in der Bundesliga, die so wenig Aura hat wie die von Borussia.
Ja, das stimmt. Also das weiß natürlich auch jeder. In der Gegneranalyse sprichst du natürlich auch genau das an und jeder Bundesligist und jeder Trainer weiß, dass die Schwachpunkte die Außenverteidiger sind bei Borussia Mönchengladbach. Und natürlich, dass die Innenverteidigung auch nicht unbedingt Sicherheit ausstrahlt und wie du sagst, Aura hat oder ein Charisma irgendwie hat, dass man Angst hat oder dass man sagt, oh, da ist Elvedi und Itakura heute, da müssen wir aber mal gucken, ob wir da überhaupt unsere Räume finden. Die kriegst du als Stürmer automatisch, weil die einfach hinten die Abstände nicht gut sind. Aber genau das ist ja das Problem, dass ich mir da einfach ein bisschen Veränderungen gewünscht hätte. Ich vergleiche es jetzt einfach mit Eintracht Frankfurt, weil ich das in dem Fall ja ganz gut nachvollziehen kann. Die haben zwei Außenverteidiger neu, ja. Also die haben genau da auch eben was gemacht und haben da auch neue Impulse gesetzt. Und das sind auch beides so Verteidiger à la Kleindienst Stöger, ja. Also das sind richtige sehr, sehr Mentalitätsspieler, dreckige Spieler, ja, wenn man das so sagen darf, in Anführungsstrichen, weil die wirklich sehr, sehr viel Aggressivität mitbringen und das fehlt halt einfach bei Borussia Mönchengladbach. Da hätte ich mir einfach mehr Impulse dann auch im Sommer gewünscht, dass man da nochmal ein bisschen was verändert und vielleicht was an der Aura verändert.
Ja, und wenn man da gerade auch nochmal den Vergleich zu Frankfurt sieht, da steht dann so ein Robin Koch, der sich einfach aus unerfindlichen Gründen plötzlich einen Freistoß nimmt und so und irgendwie etwas ausstrahlt. Ich meine, das ist auch der Sohn von Harry Koch, ne? Also da kriegst du es wahrscheinlich auch dann mit der DNA schon weitergegeben. Aber Itakura und Elvedi haben das beide nicht. Und so häufig Elvedi dann auch zu Recht kritisiert wurde und wird, aktuell macht er sogar noch den sicheren Eindruck. Ja. Und so oft wir uns auf Elvedi fokussiert haben, muss man wahrscheinlich auch ganz selbstkritisch sagen, so sehr fällt dann irgendwie Itakura in der Betrachtung hinten rüber, weil ich finde, der hat das ja auch null. Das ist ja auch null jemand, wo sich der Gegenspieler denkt, aha, der strahlt irgendwie was aus, das ist so ein potenzieller Knochenbrecher, da will ich jetzt nicht irgendwie alles riskieren gegen, aber gegen unsere Innenverteidiger kannst du es auch tun.
Ja, der hat halt so dieses nette, freundliche, was man eben auch als Japaner dann so hat, ne? Also der ist halt irgendwie so dieser Vorzeige Japaner, die halt einfach so dieses nette, freundliche ausstrahlen und niemandem was tun, so. Aber das ist als Innenverteidiger vielleicht nicht immer von Vorteil. Das ist aber auch, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Ich bin ja immer noch der Meinung, und ich sage das auch jetzt gerne nochmal, dass ich, wenn ich 12, 13 Millionen für Itakura im Sommer bekommen hätte von der PSV Eindhoven, dann hätte ich den für 13 Millionen aber mal sowas von gehen lassen, weil ich der Meinung bin, dass man für 13 Millionen auch zwei gute neue Innenverteidiger bekommen hätte, also die zu Borussia Mönchengladbach und zum Budget passen. Vielleicht perspektivisch auch, so wie es Eintracht Frankfurt gemacht hat, einen Innenverteidiger, der auch linker Außenverteidiger spielen kann. Ja, da hätte ich mir einfach dann auch einfach ein bisschen was an Impulsen gewünscht, weil ich glaube nicht, dass Itakura uns nochmal 12, 13 Millionen einspielen wird. Das jetzt mal dazu. Also das sehe ich immer noch so, dass man da hätte einfach was machen müssen und dass man da auch hätte ins Risiko gehen müssen, ja, auch transfertechnisch, dass man da vielleicht sogar auch in Vorleistung geht. Das ist einfach zu wenig. Also du hast ja kein Backup für Netz, ja, und du hast aber auch kein wirkliches Backup. Klar, du kannst jetzt sagen, dass man mit Friedrich noch einen Innenverteidiger hat, aber auch die Diskussion haben wir schon oft geführt. Du hast eigentlich keinen Backup in der Abwehr, so richtig, wo du sagst, das ist 1:1 ohne Qualitätsverlust.
Ja, Friedrich ist komplett kaltgestellt und auf Hold und es wirkt ja auch so, als wäre er sogar nur die Nummer 4, was ja dann vielleicht auch verständlich ist, dass man dann so ein Kiarodia auch aufbaut, ne, in der jetzigen Situation. Aber bei Marvin Friedrich und Borussia, bei diesem Verhältnis muss man ja auch sagen, das ist noch nie gut gewesen, weil sich Marvin Friedrich etwas ganz anderes vorgestellt hat. Der wechselt dann quasi in der Blüte seiner Karriere von Union zu Borussia und beide Vereine entwickeln sich halt total unterschiedlich. Zu der Itakura-Thematik muss man sicherlich noch sagen, dass es natürlich dann am Ende auch schwer war, da noch Ersatz zu finden. Das glaube ich gerne, ne, am letzten Tag der Transferperiode. Aber ich höre jetzt auch aus deiner Analyse raus, es wäre gut gewesen, wenn man noch stärker ins Risiko gegangen wäre. Man hätte irgendwie ein, zwei Spieler ausgemacht, die man auch frühzeitig schon verpflichtet. Dann geht man noch mehr ins Minus. Dagegen spricht sicherlich so die Borussia-Finanzpolitik. Aber wahrscheinlich wäre das Beste gewesen, ne? Natürlich ja, auch mit dem meisten Risiko verbunden, dass man sich dann am Ende so einen Transfer von Itakura hätte erlauben können. Borussia konnte sich den eigentlich am letzten Tag dann zumindest nicht mehr erlauben, weil es ja dann auch quantitativ ein Problem gewesen wäre in der Innenverteidigung.
Ja, aber das musst du halt strategisch aus meiner Sicht ganz anders angehen. Du musst vielleicht in dem Fall ein bisschen Risiko mal nehmen und darauf spekulieren, dass noch jemand geht. In dem Fall sind ja auch noch ein paar Millionen von Kone über, ich glaube 5 oder 6. Darauf kannst du natürlich schon mal spekulieren und dann musst du vielleicht darauf spekulieren, dass ein Itakura eben noch geht. Es wurden ja immer wieder auch Namen genannt, mögliche Verkaufskandidaten, dass du dann vielleicht am letzten Tag des Transferfensters noch dafür Millionen bekommst, aber musst vielleicht vorbereitet sein und einfach schon vorher auch investieren. Und ich meine, auch das jetzt nur noch mal als Beispiel, weil ich halt eben da nah dran bin, wie es auch laufen kann bei Eintracht Frankfurt. Ja, du verlierst eigentlich deinen besten Innenverteidiger mit Pacho, ja, und hast aber 2 Tage später, und obwohl du dir vorher schon eine Absage abgeholt hast, er ist nämlich ja nach Wolfsburg gewechselt, der eigentliche Innenverteidiger, hast du trotzdem mit Theat jetzt eine 1A-Lösung.
Ja, der kann, du meinst den Griechen Kouliriakis, ne? Der war
genau,
da,
den wollten sie eigentlich haben. So, dann ist er zu Wolfsburg gegangen und trotzdem zaubert Krösche noch jemanden aus dem Hut, der mal mindestens eine 1A-Lösung ist. Ja, also der spielt Außenverteidiger und Innenverteidiger und der ist ein Upgrade. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man in irgendeiner Weise bei Borussia Mönchengladbach darauf vorbereitet war oder eben sich überhaupt Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es dann finanziell am Ende wirklich nicht hingehauen hat, dass die Kandidaten, die man wollte, das aus finanzieller Sicht nicht geklappt hat. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass man da wirklich hinterher war. Also, dass man da wirklich was machen wollte. Und das finde ich ein bisschen fatal, ehrlicherweise.
Also wir halten fest an der Stelle, wir hatten letzte Woche so ein bisschen die Außenverteidiger hier im Pfostenbruch in den Blick genommen, Netz und Skelly, und auch da natürlich gesagt, ja, es gibt ja keinen wirklichen Konkurrenzkampf auf beiden Positionen, das gilt für die Innenverteidigung einmal mehr, und hier müssen wir wahrscheinlich festhalten, unsere beiden Stamminnenverteidiger haben beide grundsätzlich Bundesliga-Niveau, aber beide sind keine Abwehrchefs und täten sich wahrscheinlich beide besser mit einem anderen Spieler daneben. Zur Fairness halber muss man aber auch erwähnen, natürlich mit Wöber hat es auch nicht so richtig funktioniert. Ne? Nach einem ganz ordentlichen Start ging das am Ende auch nicht mehr gut, und dabei ist Wöber irgendwie ja so vom Spielertypen anderer, also Borussia irgendwie da in einer blöden Situation, und das verheißt auch nichts Gutes, wenn ich dann auch schon wieder so höre, dass man jetzt auch nicht unbedingt plant, im Winter was zu machen. Also nach diesen Spielen muss man da eigentlich einen anderen Kurs sich vornehmen. Oder wie siehst du es?
Absolut. Da muss was passieren aus meiner Sicht im Winter. Das kannst du so nicht laufen lassen. Ich finde auch, dass zum Beispiel Elvedi damals mit Ginter super funktioniert hat. Weil Ginter, er war zwar nicht das Sprachrohr und er war nicht jemand, der mega laut war, aber er war schon der Abwehrchef. Du siehst auch, was er für eine Stellung in Freiburg hat oder wie wichtig er da ist. Deswegen glaube ich schon, wenn du jemanden daneben setzt, also wirklich so ein Abwehrchef, auch jemand, der das ordnet, der auch kommunikativ wirklich da vorangeht, dass das funktionieren kann mit Elvedi oder mit Itakura. Aber beide zusammen sind für mich perspektivisch nicht mein Traum-Innenverteidiger-Duo, weil, wie gesagt, da fehlt die Ausstrahlung, da fehlt für mich auch irgendwie so ein bisschen die Aggressivität, da braucht's irgendwie noch jemand anderen. Und auch auf den Außen mit Skelly, okay, der hätte vielleicht noch Leiner jetzt, aber nur mit Netz da ins Rennen zu gehen, ich halte das wirklich für fatal. Und da muss einfach was passieren in der Abwehr. Also ich kann mir das nicht erklären, warum man das Hauptproblem in der letzten Saison überhaupt nicht angegangen ist.
Ja, also wir werden definitiv nicht das letzte Mal über das Thema Abwehr gesprochen haben. Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt im Heimspiel gegen Union kein Thema wird, aber darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal der Ist-Zustand. Nach 4 Spielen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Bundesliga schon wieder so grundsätzlich ein bisschen sortiert hat. Also die Aufsteiger sind unten drin. Kiel hat jetzt allerdings den ersten Punkt geholt. St. Pauli spielt jetzt heute am Aufzeichnungstag erst noch gegen RB Leipzig. Wir stehen mit 3 Punkten aus 4 Spielen auf Platz 14. Die 3 Punkte waren das absolute Minimum dessen, was ich mir vorgestellt habe aus diesen 4 Spielen. Bedingt eben durch dieses Bochum-Auswärtsspiel haben wir die auch geholt, aber dass wir jetzt wirklich nichts geholt haben gegen die 3 Starken, ist blöd und vor allen Dingen auch nicht verdient, muss ich sagen. Also mindestens 1 Punkt gegen Leverkusen wäre drin gewesen, also da wurden wir verpfiffen. Gegen Stuttgart hätte das Spiel auch anders laufen können, gegen Frankfurt auch. Man darf natürlich jetzt auch nicht irgendwie in so einen Modus kommen, dass man irgendwie jede Woche sagt, ja, war heute mehr drin und eigentlich waren wir gar nicht so schlecht. Das ist dann auch am Ende gefährlich, aber trotzdem, 4 Punkte wären schon verdammt wichtig gewesen. Dann hätte man nämlich jetzt gegen Union eine ausgeglichene Bilanz schaffen können. So ist jetzt der Druck natürlich schon riesig.
Es ist halt ähnlich wie in der vergangenen Saison, dass man jetzt immer genau gegen diese Gegner, ob das Bochum ist, ob das Union ist, jetzt immer unter Druck steht. Also, dass man immer ins Spiel geht und weiß, heute müssen wir aber. Und das ist halt, das ist blöd, dass man sich da nicht irgendwie so ein gewisses Polster halt irgendwie hat aufbauen können oder generell diese Polster nicht hat. Das Thema 2 Spiele in Folge gewinnen, also wie lange begleitet uns das jetzt? Also seit über 2 Jahren. Und genau das ist ja das Problem, die Konstanz. Und dass man mal eben sich so ein Polster aufbaut, dass man wirklich mal 2 Spiele in Folge gewinnt, dass man da auch irgendwie mal durchatmen kann und nicht jedes Mal unter Druck steht, weil das natürlich auch nicht dazu führt, dass eine gewisse Leichtigkeit dann auch irgendwie entstehen kann, die auch echt wichtig ist, wie man auch bei Eintracht Frankfurt sieht, mit einfach den Ergebnissen im Rücken spielt es sich ja doch einfach besser und leichter. Ja, ich muss auch sagen, zur Einordnung, es waren 3 Top-6-Gegner. Und trotzdem, wenn man den Schritt nach vorne machen möchte oder wenn es eben eine Entwicklung geben sollte, dann müssen auch mal gegen Top-Gegner Punkte her, weil das ist dann der nächste Entwicklungsschritt, dass man halt nicht eben unterlegen ist oder eben mit einer Niederlage immer da rausgeht. Weil ansonsten ist man immer gegen die vermeintlich kleineren Gegner oder die auf Augenhöhe immer unter Zugzwang.
Ja, und Union ist aus mehrerlei Hinsicht wirklich ein ganz, ganz besonders wichtiges Spiel. Es geht letztlich auch um den weiteren Saisonverlauf, jetzt zumindest um den Verlauf der Hinrunde, weil wenn du dieses Spiel gewinnst, dann kannst du ja die Erzählung wagen, ja, du bist irgendwie im Soll. Du hast die zwei Spiele gewonnen gegen Gegner, die auf deiner Augenhöhe sind oder die auch ein bisschen schlechter sind wie Bochum. Und Union ist auch deshalb so spannend, weil wir jetzt zum ersten Mal gegen eine Mannschaft spielen, die, finde ich, so richtig dieses Mittelfeld der Bundesliga ausmacht. Und danach kommen ja noch einige weitere mit Heidenheim, mit Mainz, mit Augsburg. Das ist so alles eine Kategorie, die sehr eklig spielen können. Wir sehen es an Union. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir spielen dagegen eine Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Ja. Die hat erst zwei Gegentore kassiert. Die hat beide Heimspiele gewonnen gegen Pauli und Hoffenheim. Die hat auswärts in Mainz und Leipzig unentschieden gespielt. Die mit Selbstvertrauen kommen wird. Die mit Bo Svensson einen neuen Trainer hat, der offenbar zu funktionieren scheint. Also das ist ja jetzt alles andere als irgendwie ein hausgemachter Heimsieg, wenn man sich Borussia Mönchengladbach 2024 anschaut. Und genau deshalb wird es so wichtig sein, weil gerade wenn du jetzt wieder nur einen Punkt oder sogar verlierst in diesem Spiel, dann bist du wirklich ja im Abstiegskampf und dann kannst du dir irgendwann auch nicht mehr viel darauf einbilden, dass du jetzt Stöger und Kleindienst hast, weil dann irgendwann erfasst es ja auch die. Ich will nicht sagen, mir ist Angst und Bange, aber ich habe schon durchaus Respekt jetzt vor dieser Phase der Saison. Jetzt stehen noch zwei Spiele an, dann ist wieder Länderspielpause und gerade diese beiden Spiele, es wäre einfach mal wichtig, jetzt einen Heimsieg zu holen, zumindest einen Punkt in Augsburg mitzunehmen, damit du einfach mal so in so einen Flow reinkommen kannst.
Ja, genau, das ist ja, was in der Vergangenheit immer gefehlt hat, dass man mal überhaupt einen Flow aufbauen konnte. Und man ist halt, wie ich eben sagte, immer wieder unter dem Zugzwang, jetzt ja auch wieder gegen Union, gewinnen zu müssen. Und es spielt sich halt einfach schwerer mit diesem Gedanken zu müssen und mit diesem Druck. Da kann mir jeder sagen, was er will, aber das ist halt einfach so. Und gerade dann gegen Union bin ich gespannt. Du hast gesagt, die haben nur zwei Gegentore kassiert. Das ist also wieder so ein bisschen das alte Union unter Bo Svensson. Das Eklige, das defensiv gut stehen. Da bin ich auch echt gespannt, wie Borussia Mönchengladbach da Lösungen findet. Das ist natürlich jetzt auch nochmal ein ganz anderer Gegner, ne? Also gegen Stuttgart, Frankfurt, Leverkusen spielt sich gefühlt ein bisschen einfacher. Jetzt gegen Union wird es komplett bei Borussia Mönchengladbach liegen. Und wenn ich dann die letzten 20 Minuten in Frankfurt sehe, denke ich mir schon, da bin ich immer mal gespannt, was sie gegen Union mit dem Ball dann wirklich anbieten können und wie behäbig dann dieses Spiel aussehen wird. Weil das hat mir auch ein bisschen gefehlt, im Ballbesitz und im eigenen Spiel da wirklich Lösungen zu finden und irgendwie auch Bewegung und irgendwie Tiefe zu haben. Da bin ich wirklich gespannt, wie das gegen Union Berlin aussehen wird, weil das ist ein ganz anderes Spiel. Und es ist ein sehr entscheidendes Spiel. Ich glaube, danach wird sich zeigen, in welche Richtung es dann geht und wie auch dann die Stimmung vielleicht ganz schnell auch wieder kippen kann.
Wenn wir diese Partie gewinnen, glaube ich wirklich nicht daran, dass wir eine ähnlich schlechte Saison erleben wie letztes Jahr. Wenn wir sie nicht gewinnen, kann aber genau diese Dynamik wieder entstehen. Dann bleibe ich auch dabei, weil ich in der letzten Woche gesagt habe, die Liga bietet ja Möglichkeiten. Es ist eine wunderbare Zeit, um wirklich schlecht zu sein aktuell, um in so einem Umbruch zu hängen wie Borussia, weil du einfach Vereine hast, die nicht so richtig konkurrenzfähig sind im Normalfall, die Borussia auch mit einer schlechten Saison hinter sich lassen muss. Also das ist ja schon mal positiv, aber dieses Union-Spiel wird definitiv schwierig und Union, ja, hat natürlich auch ein bisschen profitiert mal von einem vernünftigen Spielplan zu Saisonbeginn. Also das ist auch schon immer auch relevant für den Saisonverlauf. Also damit hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren wenig Glück. Union hatte das Glück und hat es dann allerdings auch genutzt. Und ja, es wird auch, das ist so die letzte Anekdote vor dem Spiel, es wird ja die Rückkehr sein von Jordan, der ja ausgeliehen war an uns und jetzt bei Union sogar der Stammstürmer ist, finde ich auch, ist eine interessante Entwicklung.
Ja, der hat gestern auch wieder gespielt, habe ich auch mitbekommen, dass sie jetzt wirklich auf ihn bauen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, offensiv lief bei Union jetzt auch nicht so viel bis jetzt zusammen. Also die kämpfen da schon auch. Das war natürlich jetzt gestern ein super Start, haben sie hingelegt, mit zwei Toren in 6 Minuten. Aber ja, sie setzen auf ihn und bauen auf ihn. Und ich glaube schon, dass er auch eine gute Rolle spielen kann. Ich glaube, dass viel halt eben auch immer in Kopfsache ist und ein Spieler irgendwie auch das Vertrauen spüren muss. Und wenn er das bekommt, warum nicht? Also es passt irgendwie auch ganz gut zum Union-Spiel, finde ich.
Ja, es ist natürlich ein sehr eindimensionales Spiel. Wir haben es auch zu Genüge gesehen. Lange Bälle und die soll er dann abschirmen. Ja. Soweit ich das jetzt richtig beobachtet habe, hatte er ja dann gelb und wurde dann, glaube ich, gelb-rot gefährdet rausgenommen und dann ging im zweiten Durchgang auch offensiv relativ wenig Entlastendes. Also er nimmt da wirklich eine wichtige Funktion ein und ich denke, wir dürfen uns da auf einige Zweikämpfe gegen Jordan dann einstellen am Samstag 15:30 im Borussia-Park. Fakt ist auf jeden Fall, wir werden weiterhin mit Moritz Nikolas zwischen den Kasten spielen. Jonas Omlin fällt wochenlang aus und damit wäre ich jetzt bei dem Punkt Personalien. Wir müssen erstmal über Omlin sprechen. Sicherlich jetzt auch mehr als eine Fußnote in dieser Woche, dass er jetzt wieder ausfällt und wieder lange ausfallen wird. Also da muss schon, das hatte ich jetzt auch bei Twitter geschrieben, es muss sehr viel passieren, damit sich diese Ablöse noch irgendwann rechnet. Zu dem Zeitpunkt hatte man keinen funktionierenden Ersatztorwart, muss man auch fairerweise sagen. Deswegen kann ich das schon grundsätzlich verstehen, aber es ist am Ende trotzdem eine Feststellung, dass wir jetzt da wenig Glück hatten, so wie das gelaufen ist. Denn wenn man Nikolas schon da gehabt hätte, den hätte einsetzen können und der dann so funktioniert hätte, auch besser funktioniert hätte, als das mit Olschowski damals der Fall war. Ich denke, da wird auch ein bisschen was verklärt. Dann hätte man sich halt so einen Transfer sparen können. Ne? Das ist ein bisschen bitter gelaufen, weil die Personalie Omlin ist ja wirklich jetzt keine schöne Geschichte für beide Seiten.
Das stimmt. Weiß nicht, ob dann damals vielleicht auch wirklich einfach der Mut gefehlt hat. Vielleicht war auch Gladbach damals nicht in der Situation, dass sie es sich hätten trauen können. Aber ich meine, ein Lucien Favre hat auch Marc-André Ter Stegen da einfach reingeworfen, obwohl Gladbach im Abstiegskampf war. Also mit Olschowski und Nikolas, das weiß ich. Das hat Uwe Kamps mir auch mehrmals so gesagt, dass er viel von den beiden hält und auch wirklich in beiden Potenzial sieht ein Nummer 1 Torwart zu sein. Und ich finde, Nikolas hat sich wirklich gemacht. Vielleicht hat zu dem Zeitpunkt damals ein bisschen der Mut gefehlt, wirklich auf die eigene Jugend zu setzen, denen zu vertrauen, denen auch die Zeit zu geben. Man hat natürlich auch gesehen, dass Nikolas so ein bisschen Zeit brauchte, um irgendwie auch was, um diese Ausstrahlung auch zu haben, diese Sicherheit auch zu haben. Aber und
Nikolas damals ja auch noch verliehen gewesen. Ne? Also es gab ja dann, wenn auch nur die Personalie Olschowski. Ja.
Genau, Olschowski, wo sich natürlich auch eigentlich alle gefreut haben, als er dann auch verlängert hat und auch auf ihn große Stücke gesetzt wurden. Also ja, vielleicht hat damals ein bisschen der Mut gefehlt, deswegen würde ich diesen Transfer jetzt nicht unbedingt als Fehleinschätzung oder irgendwie als negativ bewerten. Ich würde da eher andere mit reinnehmen. Da sind wir bei Nugumu und da sind wir auch bei einem Tschwanschara. Also das tut mir persönlich mehr weh als der Transfer von Omlin. Aber das ist natürlich schon bitter für ihn. Und vor allen Dingen, weil er auch Kapitän ist. Also ich glaube auch, dass er es schwer bekommen wird, nochmal zurückzukommen und nochmal den Platz von Nikolas einzunehmen. Das glaube ich ehrlicherweise nicht.
Ich denke auch, dass Nikolas genauso eine Phase in Anführungsstrichen reichen wird wie in der letzten Saison. Also wenn es jetzt auch ein paar weniger Spiele sicherlich sein werden, aber wenn er genauso stabil hält, sicherlich auch dann mal der ein oder andere Ball dabei ist, wo man sich denkt, ja, da wäre mehr drin gewesen oder so, aber die hatte Omlin auch und zwar durchaus gar nicht so selten. Dann könnte das reichen, dass es für Omlin eben nicht mehr zurückreicht. Also ich bin sehr gespannt. Es ist eine ganz schwierige Situation für ihn persönlich und vor allen Dingen jetzt allerdings natürlich auch für Moritz Nikolas eine Chance. Also der wird sich auch sagen, ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Sicherheit gewonnen. Ich bin jetzt nicht mehr das Greenhorn irgendwie, ne? Und da wird dann vielleicht auch ein bisschen was gehen. Auf jeden Fall gut, dass wir ihn haben in so einer Situation. Sprechen wir dann jetzt über eine Personalie von abseits des Platzes, die ja auch dann durchaus interessant war, weil sie lange verwaist gewesen ist nach dem Aus von oder nach dem Rücktritt von Stefan Schippers. Und zwar hat Borussia Mönchengladbach jetzt zum ersten Mal so einen richtigen CEO. Und der Mann ist kein Unbekannter mit Stefan Stegemann. Was war dein erster Gedanke, als es rauskam jetzt am Donnerstag, glaube ich? Wir hatten es ja am Ende der letzten Folge schon gesagt, dass es da was geben wird dann jetzt in der Woche. Es kam auch so, also es war jetzt durchaus so im Umfeld der Borussia jetzt kein Geheimnis mehr, dass es dann auch auf Stefan Stegemann hinausläuft. Aber wie war dein erster Gedanke?
Der erste Gedanke war, schon wieder jemand von intern. Das war mein erster Gedanke. Schade. Warum schon wieder jemanden aus den eigenen Reihen? Der zweite Gedanke ist, es ist ein Posten, da geht es hauptsächlich um Finanzen und er hat natürlich auch eine Vita und mit Sicherheit auch eine gute Vita und eine Berechtigung, diesen Posten auch einzunehmen. ich glaube, gerade auf dem, in dem Bereich muss man jetzt nicht unbedingt aus dem Fußballbusiness kommen. Und trotzdem ist es natürlich so eine Signalwirkung, ja, oder es ist so ein Statement, das Borussia Mönchengladbach setzt, was ich halt einfach schade finde, dass man halt so gar nicht externe Einflüsse zulässt. Und es liegt jetzt nicht unbedingt nur an dieser Position Finanzen. Da wirklich kann ich verstehen, dass man ihn nimmt. Ich glaube, dass er da auch richtig Ahnung von hat. Aber es ist ja dann eher so dieses allgemeine Statement, was man eben setzt. Und das ist eben, Borussia Mönchengladbach bleibt immer in seinem Klüngel. Und da kommt von extern oder darf oder kann von extern nicht viel kommen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich mir da einfach auch ein paar mehr Impulse wünsche, auch mal von außen.
Es ist ja jetzt sogar de facto mehr als eine CFO-Position, wenn man so will. Es geht ja auch um die Führung des gesamten Vereins im operativen Geschäft. Da muss man sicherlich ihm zugutehalten. Er hat da einiges an Erfahrung. Er ist 60 Jahre, war jetzt Deutschlandchef von Sonnepar oder ich glaube sogar verantwortlich fürs europäische Geschäft von einem Milliardenunternehmen. Er war jetzt zuletzt auch seit knapp 2 Jahren Vizepräsident bei Borussia Mönchengladbach oder zuerst, glaube ich, Präsidiumsmitglied, dann Vizepräsident. Auf jeden Fall war er Teil des Präsidiums. Jetzt hat man dann in dem Statement so Sachen gelesen wie, ja, dass er jetzt auch die Strukturen schon kennt durch seine Präsidiumsarbeit und so. Und das ist etwas, wenn man bei Borussia Mönchengladbach in letzter Zeit Leute in relevante Ämter gehoben hat, wie eben dann vor einigen Jahren Roland Wirkus, dann kommen immer diese Plattitüden. Und ich kann es irgendwann nicht mehr lesen. Ich finde auch tatsächlich, ich hätte es für gut gefunden, wenn man da zumindest irgendwie, es muss ja jetzt keine Pressekonferenz sein oder so, aber zumindest irgendwie auch ein Statement mit Bild dabei, mit Video, dass man irgendwie auch ein bisschen Raum lässt, um diese Personalie mal den Fans näher zu bringen, weil man argumentiert immer damit mit diesem Traditionsverein und so und dann wird das so irgendwie auf der Homepage versenkt und es geht hier einfach um den obersten Posten in diesem Verein, zumindest was das Operative betrifft. Letztendlich ist ja das Präsidium mittlerweile nicht mehr im operativen Geschäft tätig. Das war unter Rolf Königs anders und dementsprechend ist das jetzt einfach mal die wichtigste personelle Ausgestaltung unseres Vereins und auch die jetzt am wichtigsten ist für die Zukunft des Vereins. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe ja auch schon gesagt bei Twitter, also mir wäre es wichtig gewesen, auch hier mal irgendwie eine überraschendere Lösung zu finden. Ich glaube, das hätte Borussia auch ausgehalten. Ich glaube auch, dass Borussia das eigentlich braucht, weil jetzt schaut man sich die Geschäftsführung an. Stegemann, Wirkus, Aretz. Also mehr Fohlenstall kannst du ja kaum haben. Der Trainer mit Gerardo Seoane ist jetzt auch kein Lautsprecher, weshalb irgendwie eine Person, die überhaupt nach außen überhaupt eine Wirkmacht hat, diesem Verein helfen würde. Also manchmal fehlt mir das bei einem Verein wie Borussia. Also wir haben da Rainer Bonhoff, der sich, glaube ich, in dieser Situation, in dieser Rolle sieht, aber die irgendwie jetzt auch, ja, man weiß so, was man kriegt, wenn er vor der Kamera steht. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und ich weiß nicht, ob es nicht dann auch für die Fortentwicklung des Vereins besser gewesen wäre, weil ich erwarte einfach nicht von einem 60-jährigen, sehr erfahrenen Betriebswirtschaftler jetzt den großen Wurf in Bezug auf Borussia Mönchengladbach und ich verstehe manche Ausführungen nicht, als wenn das jetzt auch noch ein Coup wäre. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil man muss jetzt ja nur nicht irgendwie die Umsatzzahlen von Sonnepar und Gladbach vergleichen. Klar ist das dann pro Sonnepar, da reden wir über Milliarden, aber also die Rolle, die man als Chef eines Fußballvereins in der Öffentlichkeit hat, ist doch potenziell eine ganz andere. Deswegen, ich glaube nicht, dass man ihn dann noch dazu bewegen musste, so ungefähr. Mach das doch bitte.
Nein.
Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, und es ist auch, man kann es halt auch nicht vergleichen miteinander, ne? Also man kann Sonnepar nicht mit einem Fußballclub vergleichen. Da werden auch ganz andere Dinge irgendwie gefragt und nötig sein. Und ich finde interessant, genau das, was du gesagt hast, ist mir auch so in den Kopf gekommen. Ich habe jetzt nicht wirklich mitbekommen, dass er in irgendeiner Weise etwas bewegt hat oder mal in Erscheinung getreten ist in seiner Position als im Vorstand. Und das ist natürlich genau so ein Punkt. Man braucht eigentlich einen starken Mann, einen Sprecher auch, der so ein bisschen auch vorgibt, wie sieht denn eigentlich die Vision von Borussia Mönchengladbach aus? Also das ist mir auch zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Da geht es irgendwie gerade im Moment nur darum, irgendwie das Schlimmste abzuwehren und irgendwie einigermaßen ruhig zu schippern, aber so wirkliche Visionen oder auch ja Ideen wurden gar nicht mehr irgendwie angesprochen oder kommuniziert. Und auch da kenne ich es zum Beispiel von Eintracht Frankfurt ganz anders. Die haben mit Axel Hellmann, Vorstandssprecher, den starken Mann, der gibt da alles vor. Ja, der ist wirklich auch derjenige, der Dinge entscheidet. Und der auch eben der Kommunikator ist und der nach außen hin einfach eine krasse Wirkung hat, aber auch, und das ist das, in den Kreisen der DFL auch eine sehr, sehr angesehene Person ist und auch eine gewisse Macht hat. Und ja, also inwiefern er da wirklich jetzt der starke Mann sein kann, das müssen wir, glaube ich, abwarten. Aber es ist halt irgendwie schade, dass man so gar nicht irgendwie mal Impulse, Einflüsse von außen irgendwie auch zulässt. Und das wird sich auch nicht ändern. Und deswegen war diese Entscheidung eigentlich genauso hervorzusehen. Und es war diese logische Borussia-Entscheidung, dass man sich da niemanden reinholt, der irgendwie ja anders denkt oder vielleicht andere Ideen haben könnte. Weil dann muss man sich damit wieder auseinandersetzen, dann gibt's vielleicht da auch mal Reibereien. Das will man einfach nicht. Da möchte man einfach irgendwie so ein bisschen so, ja, diese Wohlfühloase haben, dass alle irgendwie miteinander können, sich alle mögen und alle irgendwie den anderen nicht irgendwie ans Bein pissen, um es jetzt mal so ganz direkt zu sagen.
Ja, die Personalie steht tatsächlich ja eher für ein Weiter-so, als jetzt für den großen Aufbruch. Jetzt muss das auch nichts Schlechtes sein. Jetzt sieht man ja auch anhand der Beispiele von diversen ehemaligen Traditionsvereinen in der ersten Bundesliga, dass die jetzt nur noch ihren Verein in der zweiten Bundesliga haben, ne? Und da jetzt auf absehbare Zeit der ein oder andere auch nicht wieder hochkommen wird. Also dementsprechend hat ja Borussia Mönchengladbach mit dieser sehr konservativen Vereinspolitik und sehr wenig auf externe Einflüsse bedachten Vereinspolitik auch nicht alles falsch gemacht. Ne? Ich sehe nur jetzt irgendwie genau den Punkt, den du jetzt auch genannt hast, mit man schippert hier so durch die Gegend. Und das hat man ja auch mit Roland Wirkus, mit der Personalie schon unter Beweis gestellt. Die Personalie muss man noch immer ganz anders betrachten, auch mit der ganzen Aufmachung, wie das angekündigt wurde, ne? Und ja, wir haben extern gesucht, aber dann ist uns aufgefallen, ach, das ist ja der beste Mann, was ja immer noch ein Treppenwitz der jüngeren Borussia-Geschichte ist, wenn man sich die Vita von ihm anschaut. Der große Fehler, der damit einherging, war auch, dass man nie in den ersten zumindest anderthalb Jahren unter Roland Wirkus hat man ja überhaupt nie mal von ihm gehört, wo will man überhaupt hin. Irgendwann kam dann so der Borussia-Weg, der dann so eingeführt wurde, ohne ihn mit Leben zu füllen. Jetzt kam zum ersten Mal eine klare Zielsetzung, die jetzt auch nicht unambitioniert ist, wenn man jetzt auch die ersten Spiele sieht, also Platz 9, einstelliger Tabellenplatz. Eine klare Zielsetzung, jetzt nicht in Tabellenplätzen ausgedrückt, weil das ist jetzt nicht sein Beritt, aber die erwarte ich auch, eine klare Vision von Stegemann. Sowas wünsche ich mir jetzt möglichst zeitnah und ich bin auch bereit, ihm da eine Chance zu geben. Und er hat betriebswirtschaftlich ein absolutes Know-how und eine richtig krasse Vita, ist doch klar. Aber es braucht eben im Fußballbusiness auch noch ein bisschen was anderes und man muss eben dann auch die Fans sehr früh mitnehmen und man braucht auch frühzeitig irgendwie etwas, womit man dann auch arbeiten kann, damit es nicht dazu führt, dass jetzt hier die Verträge von allen großen Granden in diesem Verein regelmäßig verlängert werden, egal wie es läuft, sportlich. Das können wir nicht gebrauchen. Also das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass in den nächsten 3 Wochen der Vertrag von Roland Wirkus um 2 Jahre verlängert wird. Man kann diesen Vertrag ja am Ende der Saison auch verlängern. Man braucht da jetzt aber irgendwie klare Linien, anhand welcher Kriterien man das macht. Also es darf nicht der Eindruck entstehen, ja, man will jetzt einfach so weiterklüngeln. Das wäre mein Wunsch einfach. Und dann bin ich auch bereit, ihm dann eine Chance zu geben. Und vielleicht ist das ja auch jemand, der trotz seiner Fußballferne, zumindest operativ, da jetzt auch Flöcke reinrammt. Kann ja sein.
Ja, vielleicht greift er auch in einer gewissen Weise durch und kennt das auch von seinem Geschäft oder von seiner Geschäftsführertätigkeit, dass man da auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Und das hoffe ich auch ein bisschen. Was mir halt auch so ein bisschen fehlt und das ist ja auch das, was ich unter Schippers und Eberl so gut fand, dass sie einen ja mitgenommen hatten und eine klare Vision hatten. Da war das der Fohlencampus, da war es das Hotel. Man hat einfach erzählt und aufgezeigt, wie Borussia Mönchengladbach sich verändern will oder was Visionen sind. Und seit 2-3 Jahren hört man gar nichts mehr. Also da wird, also der Ist-Zustand wird einfach nur verwaltet.
Es braucht auch, das hat man ja im Zuge der Aufsichtsratwahl gesehen, wo erst durch die aktive Fanszene so ein Druck reinkam, dass sich die Bewerber überhaupt zu Sachen dann wirklich klar positionieren mussten. Und sowas erwarte ich jetzt auch sehr schnell von ihm. Es geht auch über Borussia hinaus. Welche Vision habe ich vom Fußball? Wo sehe ich Borussia Mönchengladbach in diesem Bundesliga-Kontext? Da braucht es klare Kante, ohne irgendwelche floskeligen Aussagen. Und die höre ich zum Beispiel auch von einem Axel Hellmann sehr häufig. Man kann ja auch unpopulär Entscheidungen treffen. Ich zum Beispiel vertrete die sehr unpopuläre Meinung, dass es nicht unbedingt zeitgemäß ist, den Borussia-Park, den Stadionnamen so zu behalten. Also da wäre ich auch vollkommen bereit, wenn es 5 Millionen gibt im Jahr, irgendwie da noch einen Zusatz zu geben, wenn das jetzt nicht irgendwie der größte Witzname ist als Sponsor oder so. Aber da hat Borussia ja eigentlich auch abseits von Postbank und dem gelben Balken auch ein Gespür gehabt in den vergangenen Jahren. Aber ich erwarte einfach klare Linien, die aufgezeigt werden, abseits von Floskeln und abseits von so Assets wie, ja, ich habe die Raute im Herzen und bin seit dem und dem Mitglied. Das ist jetzt erstmal nachrangig, würde ich behaupten. Deswegen geben wir dem Mann eine Chance und sind gespannt, was da so in den nächsten Wochen kommt. An dieser Stelle würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich auch nichts mehr, außer noch ganz kurz zu blicken auf die weiteren Ergebnisse. Die U23 spielt gegen Rödinghausen 1-1. Fukuda hat getroffen, kurz vor Schluss dann noch der Ausgleich. Trotzdem sehr guter Start, muss man sagen. 8 Spiele, 15 Punkte, Platz 5. Die U19 ist richtig stark unterwegs, hat schon wieder gewonnen und das nach 0-2 Rückstand bei Viktoria Köln. Mit 3-2 gewonnen, bis eine Viertelstunde vor Schluss stand es 0-2 aus Sicht von Borussia. U17 und Frauen spielen erst nach Aufzeichnung unserer Folge heute. Die Frauen wurden gelost im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die SGS Essen. Das Spiel ist aber erst in 2 Monaten. Vielleicht dann noch ein letzter Blick von dir so auf die ganzen U-Teams, auf die Frauen. Das ist ja wirklich ein sehr vielversprechender Saisonstart, gerade wenn wir dann jetzt auch blicken auf den ein oder anderen jungen Spieler, der von Borussia Dortmund gekommen ist, der sich wirklich gut gemacht hat. Dann hat ja auch diese U-Auswahl da jetzt in Sunderland gespielt, 3-0 gewonnen. Also das ist ja zumindest auch was richtig Positives, was auch richtig Lust macht, dass man da dann irgendwann wieder dann auch mehr Spieler aus dem eigenen Stall hochholt, dann vielleicht auch wieder Transferwerte schafft. Ich denke, das zeigt dann zumindest auch den Weg positiv auf.
Ne? Auch Fukuda, glaube ich, mit eins der größten Talente, der es auch früher oder später in den A-Kader schaffen wird. Das steht schon mal fest. Ich finde auch zum Beispiel da gut, dass man mit Eugen Polanski da auch jetzt eine Konstante geschaffen hat, dass der jetzt auch Zeit hat. Das sind ja auch immer Wellenbewegungen in dem U23-Team. Letzte Saison gegen den Abstieg gespielt, jetzt ist man wieder oben mit dabei. Das kommt natürlich auch immer auf die Jahrgänge an und ne, welche Spieler einem zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass da ein bisschen was passiert, was ich auch so raushöre. Das hatten wir übrigens, den hat er sehr gut gelobt. Hannes Wolf hat übrigens sehr gut über Olli Kirsch gesprochen und auch über Mike Hanke. Also auch zwei Trainer, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Auch dafür den Jugendfußball ja zuständig ist und mit all diesen Trainern ja auch im Austausch ist und der sehr, sehr positiv über Olli Kirsch und auch Mike Hanke gesprochen hat. Ich glaube, da hat Gladbach echt auch in dem Fall aus dem eigenen Stall Trainer, die wirklich Potenzial haben, auch Eugen Polanski. Und ich glaube, da sind ein paar verheißungsvolle Talente mit dabei. Das macht Mut auf jeden Fall. Dass die starken Jahrgänge kommen ja jetzt auch noch, dass da auf jeden Fall in Zukunft auch was nachkommen wird.
Und deshalb wird es wichtig sein, diese wirklich schwierige Phase, diese Hundejahre zu überstehen in der Bundesliga als Bundesligist. Und da ist aktuell der Rahmen doch ganz, ganz gut, in dieser Bundesliga zumindest irgendwie eine passable Rolle zu spielen. Daran glaube ich auch immer noch. Wir hoffen jetzt alle auf den Heimsieg gegen Union Berlin am Samstag 15.30 Uhr. Und dann gibt es natürlich wieder eine neue Runde Pfostenbruch in der nächsten Woche. Danke fürs Zuhören und danke dir, Lisa, fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.